Also von mir auch einen schönen guten Morgen. Neulich in meiner stillen Zeit bin ich über den Psalm 107 gestolpert. Also der stand in der Losung. Ich habe den Vers gelesen. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Ich habe dann den ganzen Psalm gelesen und war einfach begeistert. Das ist wirklich ein super schönes, wohlstrukturiertes Lied. Und das hat mich so ein gleichmäßiges Wogen ergriffen, so zwischen dem Wechselspiel in meinem Leben, also Gott nachfolgen, dann mich verrennen, mich dann wieder an Gott erinnern, nach ihm rufen, mich retten lassen und ihn dann schließlich zu loben. Und eigentlich beschäftigte mich ein ganz anderes Thema, weil nämlich immer zur Weihnachtszeit in der Zeitung und auch im Aachener Radio so eine Kampagne läuft, unschuldig in Not geratenen Familien zu helfen. Das höre ich schon seit Jahren und jedes Mal habe ich mir die Frage gestellt, weshalb wird da so viel Wert drauf gelegt, dass sie unschuldig in Not geraten sind, diese Leute. Und dann habe ich mich selbst ein bisschen beobachtet, helfe ich eigentlich denen lieber, die unschuldig in ihre Situation geraten sind oder eher denen, die ja überhaupt nichts dafür können. Gebe ich lieber meine Spenden dorthin, wo eine Naturkatastrophe war, weil die konnten nun wirklich nichts dafür. Oder bin ich auch bereit, denen zu helfen, die echt sich selbst hineinmanövriert haben. Und da hinein kam nun dieser Psalm. Und der ist wirklich wie ein Lied aufgebaut. Da gibt es ein Intro, 4 Strophen mit jeweils einem Refrain, am Ende ein Abspann und wie es zu einer guten Geschichte gehört, auch eine Moral der Geschichte. Und ich werde ihn jetzt etappenweise vortragen und jeweils ein paar Sätze dazu sagen. Also das Intro. Preiset den Herrn, denn er ist gut, und seine Gnade währet ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst und die er gesammelt hat aus den Ländern, von Osten und von Westen, von Norden und von Süden. Danket dem Herrn, denn seine Gnade währet ewiglich. Ja, ich bin ihm zu Dank verpflichtet, ganz klar, weil von alleine kommt nichts, von mir aus kommt nichts. Und Gnade sagt genau das aus. So wie ich bin, nimmt er mich an und auch da kann ich nicht viel zu beitragen. Das ist seine Tat, nicht meine. Dann geht es hier in dem Intro um die Erlösten. Wer sind denn eigentlich die Erlösten? Das sind all die, die sich nicht selbst gerettet haben. Es sind wieder die, die darauf angewiesen waren, dass jemand anders kommt und sie rettet. Hier sind es die Erlösten des Herrn. Er hat sie erlöst und er hat das Lösegeld gezahlt. Und hier wird auch ganz konkret gesagt, von wem der Herr erlöst. Aus der Hand des Bedrängers. Es gibt also jemanden, der nicht daran interessiert ist, dass wir erlöst werden, der uns festhalten will. Der Psalm 107 gehört zu den messianischen Psalmen. Das heißt, da wird im Alten Testament schon auf Jesus hingewiesen. Darauf hingewiesen, dass es diesen Erlöser geben wird. Im Alten Testament, wenn dort Erlösung gesagt wird, gibt es entweder die Befreiung aus Ägypten oder eben dieser Hinweis auf Jesu Erlösungstat. Dann hat er sie gesammelt aus den 4 Himmelsrichtungen. Und die 4 Himmelsrichtungen sind einmal ein Symbol fürs ganze Universum, für die ganze Welt, für alle. In alle Richtungen, aus allen Richtungen hat er sie geholt. Es ist aber auch ein Bild für die verschiedenen Bedrängnisse, in denen Israel gesteckt hat, aber in denen wir auch heute stecken. Und es ist ein Bild für die Lebensgeschichten, mit denen wir heute hier sind. Aus aller Welt, aus aller Richtung, aus den verschiedensten Bedrängnissen sind wir hier hingekommen. Und hier hat Gott uns heute gesammelt. Mit den 4 Himmelsrichtungen ist übrigens ganz witzig, dass nämlich in verschiedenen Übersetzungen das wirklich mal heißt, vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang und vom Norden bis zum Süden oder eben von Osten bis zum Westen, vom Norden und vom Meer her. Das wird dann später nochmal wichtig. Kommen wir zur ersten Strophe. Ich lese sie wieder vor. Sie, die umherirrten in der Wüste, im Ödland und den Weg zur wohnlichen Stadt nicht fanden, die Hunger litten und Durst, denen das Leben dahinschwand, die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, die er ihren Ängsten entriss und die er führte auf geraden Wegen, sodass sie zur wohnlichen Stadt gelangten. Sie alle sollen dem Herrn danken für seine Gnade, für sein wunderbares Tun an den Menschen, weil er die lechzende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit seinen Gaben erfüllt hat. Wenn man sich jetzt die Karte von Israel anguckt, ich habe da so ein Kreuz reingezeichnet, dann nehmen wir jetzt alles von dieser Horizontallinie, was links ist, ist Westen, was rechts ist, ist Osten. Es wird einfach nicht differenziert zwischen Süd, Südwest und Süd, Südost oder so. Alles, was östlich ist, alles, was westlich ist. Das Gleiche haben wir hinterher mit der horizontalen Linie oberhalb und unterhalb, Süden und Norden. Jetzt sind wir im Osten. Im Osten von Israel liegt die Wüste. Durch die ist das Volk geirrt auf der Suche nach Heimat. Nach dem Ort, den Gott für sie vorgesehen hatte. In der Wüste, da litten sie Hunger und Durst. Und hier suchten sie und fanden keine wohnliche Stadt. Sie konnten dort nirgends bleiben. Manchmal irrten sie im Kreis und oft haben sie auch gemurrt. Und sie waren so sehr verzweifelt, dass sie wirklich glaubten, umzukommen. Ja, wie geht es dir? Gehst du auch gerade so durch so eine Wüste hindurch? Wirst nicht satt? Hast das Gefühl, das Leben geht echt schnell vorbei? Und den Sinn habe ich immer noch nicht richtig gefunden. Ich weiß noch immer nicht ganz genau, wo ich hingehöre. Dann hast du vielleicht schon dich gefragt, ein Leben lang umherirren auf der Erde, um nicht zu wissen, wo ich irgendwann mal lande. Du bist einfach auf der Suche, ein Zuhause zu finden. Den Ort, zu dem du gehörst. Den Ort, wo Gott dich hinhaben will. Und wo du Sinn findest und an dem du sesshaft werden kannst. Und wenn du da ziemlich verzweifelt bist, dann schrei, so wie im Psalm, die in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn. Und hier hat laut Psalmist, haben die Leute nicht gebetet, lieber Gott, wenn es gerade nicht zu viel ist, könntest du dann bitte meine Not lindern? Nein, der Psalmist sagt, dann schrei, sie schrien zum Herrn. Und er erlöste sie aus ihren Ängsten. Er entriss sie ihren Ängsten. Ich finde, das ist schon so ein gewalttätiger Akt, jemanden irgendwo zu entreißen. Da muss eine unglaubliche Kraft hinterstecken. Ein ganz großer Wille. Jetzt ist für mich die Frage gewesen, ob für das Volk Israel die Situation wirklich so beängstigend war. Gott hatte ihnen zugesagt, dass tagsüber die Wolkensäule und nachts die Feuersäule vor ihnen hergeht. Und dennoch hatten sie Angst. Er nahm sie ihn und er hat aber auch die Situation geändert. Sie hatten sich alleine verirrt. Sie hatten keine geraden Wege gefunden. Und sie fanden keine Stadt und er hat sie genommen. Er hat sie auf geraden Wegen geführt. Auch sie haben das nicht alleine geschafft. Sie waren auf Gott angewiesen. Und all die, die das erlebt haben, also die Israeliten, sie alle sollen dem Herrn danken für seine Gnade, für sein wunderbares Tun an den Menschen. Und dann kommt noch die Begründung. Sie sollen ihm danken, weil er sie gesättigt hat. Ihre Mägen mit Manna und Wasser, aber auch uns mit unseren lechzenden Seelen, danach Sinn zu finden, anzukommen, zu Hause zu sein. Er sättigt uns. Wir haben das eben im Abendmahl gehabt. Das Manna ist ein Zeichen für das Brot Jesu. Da ist der Bogen von dem Psalm 107 ins Neue Testament. Es steht für mehr als nur Ernährung. Und das Wasser, das kam aus einem Felsen. Dieser Felsen ist irgendwie mit diesem Volk Israel mitgewandert. So richtig verstanden habe ich das nie. Aber das lebendige Wasser, Jesus, wandert auch mit uns mit. Wenn wir ihn aufgenommen haben, er ist in uns, er geht mit uns überall hin. Genauso wie dieser Felsen mit dem Volk unterwegs war. Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Da ist diese Bedrängnis, also die Wüste, bis es nicht mehr geht, bis die Verzweiflung groß genug wird. Dann schreien sie und werden aus den Ängsten entrissen. Es kommt Hilfe vom Herrn und dann sollen sie danken. Die zweite Strophe. Dann müssen wir jetzt wieder die Karte haben. Dann seht ihr das schon mal. Ich lese sie vor. Sie, die saßen in Dunkel und Finsternis, gefangen in Elend und Eisen, die den Worten Gottes getrotzt hatten und verachtet hatten den Ratschluss des Höchsten, deren Herz er durch Mühsal beugte, die stürzten und denen niemand beistand, die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, die er ihren Ängsten entriss, die er herausführte aus Dunkel und Finsternis und deren Fesseln er zerbrach. Sie alle sollen dem Herrn danken für seine Huld, für sein wunderbares Tun an den Menschen, weil er die ehernen Tore zerbrochen, die eisernen Riegel zerschlagen hat. Westlich von Israel liegt Ägypten. Ägypten ist das Land, in dem das Volk Gottes versklavt war, wo sie gefangen gehalten wurden, wo sie für Fremde arbeiten mussten. Ägypten ist das Sinnbild für Gefangenschaft und Unfreiheit. Das Volk Gottes, Gott hat sie da rausgeführt. Dieses Volk hat sich dennoch immer wieder gegen Gott gestellt, hat seinen Worten getrotzt. Ja, so weit, dass sie dann irgendwann wieder kein Licht mehr sahen, dass ihr Leben eine einzige Mühsal wurde, bis niemand mehr ihnen zur Seite stand. Heute kann es uns ähnlich gehen. Wir sind in äußeren Zwängen gebunden, wissen nicht heraus, aus Verbindlichkeiten vielleicht, ich weiß nicht, so Schuldenfalle ist da so ein Stichwort. Wir wollten das unbedingt haben, jetzt sitzen wir drin, müssen Monat für Monat zahlen. Oder Festschreibungen aus der Kindheit. Da hat vielleicht jemand gesagt, so, du schaffst das nie. Ist gut, wenn du deine Lehre gerade mal schaffst. Also es gibt unendlich viele Gefängnisse, in denen man so verharren kann. Und vielleicht hast du dich hineinmanövriert in eine Situation, wo du nicht mehr rauskommst. Vielleicht sogar eine Sucht. Besseren Wissens oder Gottes Ratschluss zum Trotz. Doch nochmal einen Bogen gedreht. Kein Lichtblick und alles dunkel. Dann steht im Psalm, dann schrei. Ja, wie im Psalm, die in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn und er sie ihren Ängsten entriss. Und wieder die Erkenntnis, dass man sich nicht am eigenen Schopf herausziehen kann. Also wir sind da auf andere Hilfe angewiesen. Wir können unsere Fesseln nicht selber lösen. Uns gäbe es keine Fesseln. Die legen uns andere an. Wenn wir sie selber lösen könnten, wären die etwas sinnlos. Dafür brauchen wir jemanden. Die das schon erlebt haben, also damals das Volk Israel, heute wir, die wir schon erlebt haben, dass wir aus diversen Zwängen befreit sind. Sie alle sollen dem Herrn danken für seine Gnade, für sein wunderbares Tun an den Menschen. Und hier gibt es wieder eine Begründung, warum sie ihm danken sollen. Weil er die eisernen Tore gesprengt hat und die Fesseln gelöst hat. Die dritte Strophe. Ich lese sie vor. Sie, die dahinsichten in ihrem sündhaften Treiben, niedergebeugt wegen ihrer schweren Vergehen, denen vor jeder Speise ekelte, die nahe waren den Pforten des Todes, die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, die er ihren Ängsten entriss, denen er sein Wort sandte, die er heilte und vom Verderben befreite. Sie alle sollen dem Herrn danken für seine Gnade, für sein wunderbares Tun an den Menschen. Sie sollen ihm Dankopfer weihen, mit Jubel seine Taten verkünden. Im Norden von Israel, da waren die Länder, die Gott ihnen versprochen hatte, die sie erobert haben, wo sie nach und nach Land gewonnen haben. Aber das waren auch die Orte, wo fremde Götter herrschten. Oder zumindest angebetet wurden. Da gab es Baal, Asherah und ich weiß nicht, wie sie alle hießen. Und das Volk Israel ist da mehrfach dem auf den Leim gegangen. Diese Verlockungen, die Versuchungen waren halt doch immer da. Sie haben sich hingewandt, haben darüber ihren eigenen Gott wirklich aus dem Blick verloren, haben sich entfernt von ihm und haben genau darunter gelitten, unter dieser Gottesferne. Wenn im Alten Testament es um Ekel geht, dann sagt Gott fast immer wieder, euch wird es ekeln wegen eurer Missetaten. Missetaten ist erstmal so dieses fehlgeleitet, Missverständnis, fehlverstanden. Missetaten einfach in die falsche Richtung verrannt. Ich habe mich als Jugendliche mit, ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube mit 15 Jahren für Jesus entschieden, auf einer Freizeit. Habe da ganz klassisch mein Leben übergeben. Habe gesagt, ich möchte von ihm geleitet werden. Ich war in einem Bibelkreis über lange Jahre. Ich habe auch mit Jesus eine Menge erlebt, bin ich mir sicher. Und dann kam aber eine Zeit, wo ich gedacht habe, nee, ich will nicht immer nur auf Gott hören. Das ist bestimmt lebenslänglich stinklangweilig. Ich möchte bitte all das erleben, was mir als Christ sonst versagt bleibt. Und dann habe ich Gott gesagt, halte ich aus meinem Leben raus. Also ich meine, es ist natürlich anmaßend, ne? Hat er auch nicht wirklich gemacht, aber ich habe es ihm gesagt. Ich habe dann im Laufe einiger Jahre mich ziemlich hineinmanövriert in bescheuerte Geschichten, in Gefangenschaft, in Finsternis. Auf jeden Fall war es kein immer gutes Leben. Ich wollte eben meine eigenen Wege gehen. Ich war übrigens meilenweit davon entfernt, selbstbewusst zu sein. Ich fühlte mich ziemlich klein und elend. Bis ich das dann erkannt habe, gut, das war eins. Bis ich dann aber mich auf den Weg gemacht habe, mich umzudrehen, zu sagen, Jesus, ich will doch wieder zu dir. Das hat dann auch noch mal gedauert, weil ich habe mich nämlich unendlich geschämt. Es war mir super peinlich. Und dann hatte ich natürlich auch noch ein bisschen Angst, ob Jesus überhaupt mit offenen Armen da stehen könnte. Die Geschichten kannte ich. Der verlorene Sohn, klar, kennt man die. Aber ist das dann auch wirklich so? Ich habe dann irgendwann offensichtlich geschrien, sonst stände ich jetzt nicht mehr hier, wäre ich woanders. Ja, es muss ja nicht immer gleich Jahre dauern. Ne? Es kann ja auch sein, dass jetzt gerade nur das Bibellesen keinen Spaß mehr macht. Ich die Nähe von Christen echt unerträglich finde, dass mir lästig ist und dass ich hier und da vielleicht einfach mich von Gott entferne. Oder ein ganz anderes Thema, hier steht etwas, das Essen wird, die Speise wird zur Qual, wird zum Ekel. Das muss keine Schlussfolgerung sein aus Fehltritten, das will ich ganz klar sagen. Aber vielleicht gibt es auch jemanden hier, der wirklich sich vom Essen ekelt und da dringend aus dieser Falle raus will. Man steht in dem Psalm Schrei, das heißt, sie schrien in ihrer Bedrängnis, das sollen wir auch. Dann schrei, so im Psalm, die in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn und er sie ihren Ängsten entriss. Welch ein Moment, wenn ich es wage, zu Gott zu rufen. Das ist schon die halbe Miete. Ich habe übrigens, wenn ich nach Gott rufe, auch eine Richtung. Wenn ich jemanden rufe, dann versuche ich natürlich in die Richtung zu rufen, wo ich denjenigen vermute. Dann rufe ich nicht in den Keller, wenn ich glaube, der ist auf dem Dachboden. Sondern ich gehe schon in die Richtung und rufe in die Richtung. Ja, und er entreißt mich meiner Ängste. Und wie macht er das hier? Mit seinem Wort. Er sendet sein Wort. Und das heilt. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte aus dem Neuen Testament kennt. Wieder der Bogen, ja, vom Psalm 107. Die Geschichte von dem Mann, der für seine Tochter Hilfe brauchte. Und der zu Jesus sagt, sag nur ein Wort und meine Tochter wird geheilt. Nur ein Wort von Gott. Und das kann er sich nicht selber sagen, das muss Jesus ihm sagen. Davon ist er überzeugt. Es sind also nicht meine Erkenntnisse und meine Worte. Ich weiß ganz viel aus der Bibel und trotzdem, wenn ich irgendwann nicht gut drauf bin, das Gefühl habe, ich brauche Hilfe, dann ist es hilfreich, wenn mir jemand anders diese Worte sagt. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hör mal, du weißt doch, dass Gott dich liebt. Du weißt, dass er da ist und ich sag dir das jetzt zu. Das tut gut, das kann ich mir nicht selber sagen. Dieses Wort, was gesendet wird, ist übrigens das gleiche Wort wie Mission in dem Psalm 107. Er sendete das Wort, das ist das gleiche Wort wie für Mission. Und so war das bei mir halt damals auch. Es mussten mir fremde Menschen sagen, wie ich wieder zu Gott zurückfinde. Hier folgt jetzt übrigens keine Begründung mehr, warum wir Gott danken sollen für seine Gnade und für sein wunderbares Tun an den Menschen. Sondern hier steht jetzt, wir sollen seine Taten mit Jubel verkünden. Das ist irgendwie eine kleine Veränderung drin. Jetzt komme ich zur letzten Strophe. Nein, nicht die letzte Strophe, die vierte Strophe. Sie, die mit Schiffen das Meer befuhren und Handel trieben auf den großen Wassern, die dort die Werke des Herrn bestaunten, seine Wunder in der Tiefe des Meeres, Gott gebot und ließ den Sturmwind aufstehen, der hoch die Wogen türmte, die zum Himmel emporstiegen und hinabfuhren in die tiefste Tiefe, sodass ihre Seele in der Not verzagte, die wie Trunkene wankten und schwankten, am Ende waren mit all ihrer Weisheit, die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, die er ihren Ängsten entriss. Er machte aus dem Sturm ein Säuseln, sodass die Wogen des Meeres schwiegen. Die sich freuten, dass die Wogen sich legten und er sie zum ersehnten Hafen führte. Sie alle sollen dem Herrn danken für seine Huld, für sein wunderbares Tun an den Menschen. Sie sollen ihn in der Gemeinde des Volkes rühmen, ihn loben im Kreis der Alten. Im Süden Israels liegt das Rote Meer. Als ich meinte, diese Strophe wäre aufs Meer bezogen und auf die Bedrängnisse von Israel, war ich etwas irritiert. Ich dachte, könnte genauso gut auch das Mittelmeer gemeint sein. Fände ich jetzt naheliegender, ist es größer. Ich glaube eben genau das haben so einige Übersetzer auch schwierig gefunden. Die drei anderen waren klar, vierte war so ein bisschen, Deswegen hieß es, vom Osten bis zum Westen, vom Norden und vom Meer her sammelte der Herr die Erlösten. Aber egal welches Meer es ist auf jeden Fall für das Volk Israel unheimlich gewesen. Sie waren keine Seefahrernation. Sie haben eigentlich immer nur von Hören und Sagen gehört, wie es auf dem Meer aussieht. Und was sie da hörten, klang in ihren Ohren mit Sicherheit etwas bedrohlicher als das, was sie sonst kannten. Da gab es Ungeheuer und da gab es eine unglaubliche Weite, die Weite der Wüste echt noch übertrumpfte. Und im Psalm bestaunen die Seefahrer diese Werke des Herrn auf dem Meer und seine Wunder in der Tiefe. Da ist also nirgends die Rede von Ungehorsam oder Widerwillen. Und dennoch gebot Gott, dem Sturm das Meer in eine brausende Masse zu verwandeln. Und dann stelle ich mir das bildlich vor. Da sind Berge und Täler aus Wasser. Und ich auf meinem Schiff gehe so die Steilwände der Wellen hoch, werde durchgeschüttelt, versuche mich irgendwo dran festzukrallen, hoffe, dass das Schiff hält oder das, wonach ich gegriffen habe, dass das hält, dass die Taue halten. Und dann sause ich wieder runter und weiß genau, wenn es noch weiter runter geht, dann ist da echt kein Entrinnen mehr. Dann versinke ich in dem Meer. Da ist kein Überleben möglich, nicht als Mensch. Ich bin kein Fisch. Ja, so oder so ähnlich kann es uns aber auch im ganz normalen Leben gehen. Da türmt sich die Arbeit oder die Anforderungen, Herausforderungen von außen. Ständig will einer was, will etwas, was ich überhaupt nicht leisten kann. Mein Leben ist echt turbulent. Und dann, wenn ich das eine gerade geschafft habe, dann sehe ich vielleicht schon die nächste Welle anrauschen und denke so, nee, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will in den Hafen. Ich will nach Hause. Ich kann nicht mehr. Ja, und wenn du am Ende der Weisheit bist, wenn dir selber nichts mehr einfällt, dann schrei. So wie im Psalm, die in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn und er sie ihren Ängsten entriss. Und wie entriss er sie ihren Ängsten? Er machte aus dem Sturm ein Säuseln. Und dann führte er sie in den sicheren Hafen. Was ein Gefühl, die Füße wieder auf festen Boden zu setzen. Kein Schwanken und Wanken, ne, wie betrunken auf dem Schiff, sondern echt festen Boden. Dieses Gefühl kenne ich gut, endlich wieder festen Boden. Und falls das noch jemand kennt, wir alle sollen dem Herrn danken für seine Gnade, für sein wunderbares Tun an den Menschen. In dieser Strophe gibt es auch wieder den Hinweis vom Alten Testament ins Neue. Wenn wir uns an die Bootsfahrt, das wird jetzt keine Schifffahrt auf dem See, ne? See Genezareth, alles ein bisschen kleiner. Da sind die Jünger mit Jesus im Boot. Sie haben ihn ja mittenmann dabei. Ne? Sie machen ja eigentlich alles richtig. Und trotzdem kommt da der Sturm auf. Und sie versuchen alles, weil Jesus schläft. Sie versuchen alles selber in den Griff zu kriegen. Das klappt aber nicht. Und dann schreien sie. Dann schreien sie zu Jesus und sagen, wir kommen hier um. Hilf uns. Und er greift ein und auch da wird der Sturm durch sein Wort gestillt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Beim ersten Lesen habe ich das nicht gemerkt, dass es da eine Steigerung gibt. In den ersten beiden Strophen, da geht es darum, wir sollen ihn loben und wir sollen ihm danken für seine Gnade, für sein wunderbares Tun, weil er das und das getan hat. Dann sollen wir jubelnd davon verkünden. Und im dritten, da heißt es dann, dass wir, Moment, dass ich das auch wörtlich habe. Sie sollen ihn in der Gemeinde des Volkes rühmen, ihn loben im Kreis der Alten. Im Kreis der Alten ist für mich jetzt, ich glaube nicht, dass wir alle alt und tattrig werden müssen, bevor wir ihn loben dürfen. Aber ich glaube, je mehr wir mit Gott erlebt haben, umso mehr können wir ihn loben. Umso sicherer sind wir uns. Und umso mehr sollten wir das auch tun. Der nächste Absatz, da geht es um die Souveränität Gottes. Es geht jetzt nicht mehr um die Bedrängnisse, die in den vier Strophen beschrieben wurden, sondern was Gott eigentlich so tut. Er hat die Macht zu verwandeln. Ich lese vor. Er machte Ströme zu dürren Wüsten, Oasen zum durstenden Ödland, fruchtbares Land zur salzigen Steppe, denn seine Bewohner waren böse. So liest man das im Alten Testament immer wieder. Da geht es den Israeliten gut, dann werden sie böse und dann wird alles um sie wieder öd und trocken. Sie suchen, sie müssen echt plagen. Und Jesus kann genau mit diesem Volk, das heißt Gott macht mit diesem Volk, mit diesem seinem geliebten Volk das Ganze auch wieder umgekehrt. Er machte die Wüste zum Wasserteich, verdorrtes Land zu Oasen. Dort siedelte er Hungernde an, sie gründeten wohnliche Städte, sie bestellten Felder, pflanzten Reben und erzielten reiche Ernten. Er segnete sie, sodass sie sich gewaltig vermehrten, gab ihnen große Mengen an Vieh. Das geschah immer dann, wenn sie auf ihn geschaut haben, wenn er in ihrer Mitte wohnte, wenn sie ihm nahe waren. Es geht weiter, dann aber wurden sie geringer an Zahl. Gebeugt unter der Last von Leid und Kummer. Er goss über die Edlen Verachtung aus, ließ sie umherirren in wegloser Wüste. Also immer dann, wenn Last und Leid und Kummer größer werden als unser Blick auf Gott, wenn er mehr Raum einnimmt, dann geht es uns eben auch nicht so gut. Wenden wir uns ihm zu, dann steht hier, die Armen hob er aus dem Elend empor und vermehrte ihre Sippen, einer Herde gleich. Die Redlichen sehen es und freuen sich, doch alle bösen Menschen verstummen. Also im Endeffekt ist dieser letzte große Abschnitt eine Zusammenfassung dessen, wie Gott mit dem Volk Israel umgegangen ist, immer wieder, und wie sie mit ihm umgegangen sind und welche Konsequenzen das hatte. Ist aber auch ein Zeichen dafür, dass Gott die Macht hat, wirklich zu verändern. Immer wieder mit demselben Volk. Und dieses Volk ist ja jetzt nicht nur ganz aus Versehen in Not geraten oder so gar nicht unverschuldet. Sie haben sich ja abgewandt. Und trotzdem macht Gott das immer wieder, dass er sie ruft und zu sich holt. Und das erleben wir heute auch noch. Gott beschenkt uns, tröstet uns, macht uns reich. Und dann kann in unserem Alltag immer wieder Kummer, Sorgen, denn doch irgendwie ja, an uns fressen. Und dann ist es wichtig, dass wir wissen, schnell rufen, nicht warten, bis es alles Bach runtergegangen ist. Er entreißt uns unserer Angst, die dann hochkommen mag. Ich finde, das ist ein total schönes Bild. Also ich möchte von der Angst losgerissen werden. Das ist so, da ist einfach unglaublich viel Kraft hinter. Für Gott ist es offensichtlich nicht so wichtig, ob Unschuldige in Not geraten oder selbst hineinmanövriert. Er hat die Souveränität, zu handeln, zu verändern. Bisher habe ich aus der Einheitsübersetzung vorgelesen, aber der letzte Vers, der gefiel mir einfach in der Elberfelder so gut. Wer ist weise, der merke sich dies. Und sie sollen die Gnadentaten des Herrn sorgsam beachten. Und deshalb wollte ich euch eigentlich gerne ermutigen. Also wenn ihr gerade festsitzt in einem dieser Bedrängnisse, da gab es die Wüste, da gab es den Sturm am Ende, dazwischen gab es die Versuchung und die Gefangenschaft. Wenn es irgendwo trifft und ihr da festsitzt, dann schreit. Das Volk Gottes hat auch geschrien und Gott hört das. Aber wenn ihr das schon erlebt habt, dass Gott euch da rausgeholt hat, dann finde ich, wäre das ein Psalm wert, einen selbstgeschriebenen. Und ja, Psalm 107 ist eine super gute Vorlage dafür. Kann man sich dran entlanghangeln, so Satz für Satz. Vielleicht eine eigene Geschichte da reinbringen. Und ich fände das total schön, wenn wir irgendwann so in den nächsten Wochen vielleicht einen Stapel Psalmen mehr hätten, die wir selber geschrieben haben. Wer ist weise, der merke sich dies. Und sie sollen die Gnadentaten des Herrn sorgsam beachten. Jetzt haben wir noch Zeit, einmal den Psalm komplett zu lesen. Preiset den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst. Und die er gesammelt hat aus den Ländern, von Osten und von Westen, von Norden und von Süden. Sie, die umherirrten in der Wüste, im Ödland und den Weg zur wohnlichen Stadt nicht fanden, die Hunger litten und Durst, denen das Leben dahinschwand, die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, die er ihren Ängsten entriss und die er führte auf geraden Wegen, sodass sie zur wohnlichen Stadt gelangten. Sie alle sollen dem Herrn danken für seine Huld, für sein wunderbares Tun an den Menschen, weil er die lechzende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit seinen Gaben erfüllt hat. Sie, die saßen in Dunkel und Finsternis, gefangen in Elend und Eisen, die den Worten Gottes getrotzt und verachtet hatten, den Ratschluss des Höchsten, deren Herz er durch Mühsal beugte, die stürzten und denen niemand beistand, die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, die er ihren Ängsten entriss, die er herausführte aus Dunkel und Finsternis und deren Fesseln er zerbrach. Sie alle sollen dem Herrn danken für seine Huld, für sein wunderbares Tun an den Menschen, weil er die ehernen Tore zerbrochen, die eisernen Riegel zerschlagen hat. Sie, die dahin siechten in ihrem sündhaften Treiben, niedergebeugt wegen ihrer schweren Vergehen, von denen vor jeder Speise ekelte, die nahe waren den Pforten des Todes, die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, die er ihren Ängsten entriss, den er sein Wort sandte, die er heilte und vom Verderben befreite. Sie alle sollen dem Herrn danken für seine Huld, für sein wunderbares Tun an den Menschen. Sie sollen dem Dankopfer weihen, mit Jubel seine Taten verkünden. Sie, die mit Schiffen das Meer befuhren und Handel trieben auf den großen Wassern, die dort die Werke des Herrn bestaunten, seine Wunder in der Tiefe des Meeres. Gott gebot und ließ den Sturmwind aufstehen, der hoch die Wogen türmte, die zum Himmel emporstiegen und hinabfuhren in die tiefste Tiefe, sodass ihre Seele in der Not verzagte, die wie Trunkene wankten und schwankten, am Ende waren mit all ihrer Weisheit, die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, die er ihren Ängsten entriss. Er machte aus dem Sturm ein Säuseln, sodass die Wogen des Meeres schwiegen, die sich freuten, dass die Wogen sich legten und er sie zum ersehnten Hafen führte. Sie alle sollen dem Herrn danken für seine Huld, für sein wunderbares Tun an den Menschen. Sie sollen ihn in der Gemeinde des Volkes rühmen, ihn loben im Kreis der Alten. Er machte Ströme zur dürren Wüste, Oasen zum dürstenden Ödland, fruchtbares Land zur salzigen Steppe, denn seine Bewohner waren böse. Er machte die Wüste zum Wasserteich, verdorrtes Land zu Oasen. Dort siedelte er Hungernde an. Sie gründeten wohnliche Städte. Sie bestellten Felder, pflanzten Reben und erzielten reiche Ernten.
Er segnete sie, sodass sie sich gewaltig vermehrten, gab ihnen große Mengen an Vieh. Dann aber wurden sie geringer an Zahl, gebeugt unter der Last von Leid und Kummer. Er goss über die Edlen Verachtung aus, ließ sie umherirren in wegloser Wüste. Die Armen hob er aus dem Elend empor und vermehrte ihre Sippen, einer Herde gleich. Die Redlichen sehen es und freuen sich, doch alle bösen Menschen verstummen. Wer ist weise, der merke sich dies, und sie sollen die Gnadentaten des Herrn sorgsam beachten.